Folge 9. Heute haben wir Arne Steffen zu Gast. Er ist bekannt für seinen gelben T1 VW-Bus aus Flensburg.
Er wird uns heute erzählen, wie man einen neuen Elva-Motor in einen Kastenwagen zwängt, warum ihn alle den Busdog nennen und wieso sein Ovali aus dem Baujahr 74 stammte.
Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.
Tag Helge.
Moin Georg.
Hallo ihr da draußen.
Hallo Arne.
Moin Georg, moin Helge.
Hallo Arne. Ich glaube, für viele müssen wir dich nicht mehr vorstellen. Aber es gibt mit Sicherheit ein paar, die werden noch nicht so genau wissen, wer Arne Steffen ist. Arne Steffen ist für seinen gelben Schiebetür T1 bekannt. Vor allen Dingen das Nummernschild wird euch aufgefallen sein, das mittlerweile FLAT6 ist, was sich liest wie Flat 6 und der Name ist Programm. Im Heck steckt nämlich seit, ich glaube jetzt gut 20 Jahren, also nicht einer, sondern immer mal wieder ein anderer, 911er Sechszylindermotor. Arne ist gelernter Kfz-Mechaniker und schon wirklich ewig in der Szene unterwegs, so seit 1984, glaube ich. Und er war halt einer der Ersten, der Busse umgebaut hat. Und nicht umsonst hat er den Spitznamen Busdog. Doch jetzt, Arne, wollen wir erstmal wissen, wie bist denn du zum luftgekühlten Hobby gekommen?
Ja, also es war damals kurz nach meinem Führerschein, bin ich Motorrad gefahren und das fand meine Oma nicht so schön, mit Motorrad zu fahren. Und daraufhin sagte sie, wir wollen uns von unserem Käfer trennen, damals ein 74er Cliff Grüner 1200, da war das, weil die Katalysator-Diskussion losging. Mhm. Und dann haben sie kurz beratschlagt auf Dänisch, die konnten alle Dänisch, ich nicht. Und dann auf einmal sagten sie, weißt du was, wir schenken dir den Käfer. Und da haben wir noch so gedacht, oh, ein Käfer, muss das sein? Aber naja, nimm den mal mit, ist vielleicht doch besser als Motorradfahren im Winter. Und so bin ich dann zum Käferhobby gekommen. Dadurch, dass man dann eben andere Leute kennenlernte. Im Freundeskreis fuhren viele Leute Käfer, aber auch andere Autos. Aber eben die Käferleute waren einem dann irgendwie, mit denen hatte man mehr zu tun. Und auch, das ging dann ein Freund vom Nachbarn und all solche Geschichten. Und dann ging's los, ja, und wurde immer mehr, man lernte immer mehr Leute kennen. Und ja, dann wurde es im Itzehoer Umkreis nachher dann schon richtig so eine große Käferklicke.
Und das waren alles auch schon Jungs, die umgebaut haben?
Nein, damals fuhr man eher serienmäßige Autos, weil, also, ich habe eure Podcasts ja auch gehört und wenn ich dann so höre, wo die denn schon alle an mit Typ 4 anfingen und solche Geschichten, das waren für uns einfach Traum. Da hatte kaum einer einen Doppelvergaser drauf, wenn man dann 1600er drin hatte und Scheibenbremsen, dann waren wir schon ganz weit vorne. Das waren eigentlich eher Standardkäfer, die vielleicht mal breite Reifen hatten und eine verstellbare Vorderachse war schon schön, aber naja, man versuchte dann eben irgendwie, ich glaube, wir verdienen hier in Schleswig-Holstein auch nicht so viel Geld oder haben nicht so viel Geld locker für dieses Hobby. Da war so 200 Mark für eine Doppelvergaseranlage gebraucht. Das war nicht machbar.
Hm. Wann hast du angefangen, deinen Käfer, oder hast du den? Ja, du hast angefangen, den umzubauen, oder?
Genau. Wie gesagt, ich habe ihn 84, 85 bekommen. Da war ich so kurz nach dem Führerschein. Bin erstmal serienmäßig Cliff Green durch die Gegend gefahren. Ging da schon los mit Kamei Frontspoiler und so eine Weiher-Heck-Jalousie und hatte,
Katzentreppe.
Ja. Die Katzentreppe, genau. Alles in Cliff Grün lackiert und so ein paar Sachen, 5,5er mit ET34 drauf. Da war man Kübelbremsen vorne aufgebaut, weil das war die Voraussetzung laut VW, dass man breitere Felgen fahren darf.
Ja. Ist das so?
Ja. Entweder Scheibenbremse oder Kübel, Ankerbleche.
Ja, okay. Genau.
Naja, so ging das dann los. Und dann irgendwann Schule beendet, dann die Lehre gemacht und als das erste Lehrgehalt kam, dann ging's los auch mit Umbauten. Dann wurde das Auto erstmal komplett auseinandergebaut, geschweißt, war eigentlich nicht so viel dran, der hatte wenig gelaufen, aber naja, ein bisschen was ist immer. Und dann wurde in grün Metallic lackiert und tiefer gelegt und also der erste, der schon verstellbare Vorderachse hatte bei uns in der Klick und sowas.
Und dann bist du 88 zum ersten VW-Treffen nach Geesthaag. Da hatten wir es ja auch schon.
Das war ein Augenöffner. Man hatte schon irgendwelchen Fachzeitschritten was gesehen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, Korb und Flammen oder andere Autozeitschriften. Und da gab es dann eben schon so aufgemachte Käfer mit irgendwas mit Käferrennen und sowas. Aber wie gesagt, bei uns oben war, wenn da mal einer mit verbreiterten Kotflügeln rumfuhr, dann war das schon echt viel. Und im Gesaft war das ja unglaublich, diese ganzen Typ 4s, die auf einmal an den Fuchsfelgen, das war ja gar nicht machbar. Wir wussten gar nicht, wie das geht. Wie kriegt man denn mit dem falschen Lochkreis sowas da rauf und was ist kompatibel? Man konnte ja nirgendwo was lesen, es gab keine Bücher darüber. Und wenn man die Leute persönlich nicht kannte, dann war man verloren.
Ja, ganz genau so war das. Für mich war Gesagt auch in so ein, da habe ich auch zum ersten Mal mit solchen Sachen gesehen, genau wie Arne es gerade beschrieben hat, zum ersten Mal große Motoren gesehen, auch in Action, den ihr erlebt, eben halt, da wird ein Rennen gefahren, ne? Und da ist richtig was los, ja, das ist tierisch inspirierend. Zu meiner Zeit, ich war dann so 2 Jahre später erst, also in den 90er Jahren, da kamen dann schon ein paar Dinen runter und auch sogar Schweden, glaube ich, kamen dann an und solche Sachen alles und ein paar Händler waren da, CSP war dann da und so, das war ein Augenöffner, absolut, ja. Gesagt war geil.
Also bei mir war damals Gesagt in Erinnerung geblieben. Erik Brandenburg ist wahrscheinlich auch bekannt in der Szene. Ja. Mit seinem Kübel, mit einem, ich glaube, 2,6er Typ 4 oder sowas hatte er drin.
Ja.
Und der in Gesagt am Hang die Autos überholte, das war schon bemerkenswert.
Ja, Erik Brandenburg ist immer noch sehr aktiv, heute ja in der Porsche-Szene sehr aktiv, aber genau, der hat damals eben diesen Kübel gehabt und das Ding hat damals schon, weiß ich nicht was, so an die 200 PS gehabt, hat man immer gesagt, 80 PS, irgend sowas. Jedenfalls, der hatte richtig so 20 Meter beidseitig schwarze Spuren, das Ding immer gezogen, das war echt irre, ja. Auch Uli Eckstein damals war mit dabei und ja.
Genau, und da hatte ich damals noch nicht so, aber die sind ja irgendwie beste Freunde, weil das schließt sich nachher wieder das Thema. Wir werden da drauf warten am Mitte des Podcasts.
Und dann bist du aber unter die Karosseriebauer gegangen. Du hast deinem 74er ein, was ist denn das Gegenteil von Update? Ein Backdate.
Backdate
verpasst.
Ja, das war aber auch gesagt, habe ich gesehen, welches ist mein Lieblingskäfer. Und da kauft man sich, bei mir war es jedenfalls so, kauft man sich kein anderes Auto, was das ist, sondern kauft sich die Teile und baut sein eigenes Auto um.
Ja.
Und das war in dem Fall, ich wollte gerne einen Faltdachkäfer haben. Und dann am besten natürlich ein Ovali, liegende Scheinwerfer. Und dann so ein bisschen Carlook-mäßig, das war so mein Ding, wo ich dachte, Mensch, das findest du schick. Den hast du irgendwie gesagt so gesehen, aber baust mit deinen eigenen Sachen. Ich habe damals aus dem 4.11, 4.12 irgendwie aus den Seitenteilen die Lüftungsschlitze raus und hab die bei mir in die Seitenteile reingeschweißt. Das sollten dann die Luftkiemen sein. Ja. Habe ich auch irgendwo beim Käfer gesehen. Ja, und dann ging das los.
Aber so damals Ovalfenster einschweißen und Faltdach, ist dir nicht nachher so aufgefallen, Mensch, irgendwie ist das ja doch noch kein richtig Oval. Irgendwas fehlt da noch irgendwie so.
Nee, das war mir so. Man kannte das, weil man hatte einen Freund, mit dem ich immer noch von der ersten Stunde, Achim Kalsen, und der sitzt in, da sind wir nach Kiesow gefahren, einen Riesenschrottplatz im Norden von Hamburg.
Ja.
Und das Edzold 1 war unser Traumbuch, was wir hatten, das haben wir studiert.
Ja.
Und dann ging das wirklich so, wir sind wirklich durch die reingegangen, der eine sagt, mach mal die Augen zu, jetzt geh mal hier zu dem Käfer hin, fass die Türgriffe an und sag mir, was für ein Baujahr das ist. Und wir konnten das nachher wirklich super toll, wir konnten anhand jeglicher Details, sag ich mal, der ab 60 Fahrzeuge, er selber hat den 61er, 62er, da wusste man schon, oh, da ist denn nachher der Wechsel von dem Stoffhimmel zu dem Kunsthimmel. Okay, und genau, und das VW-Zeichen hat er denn, und der andere hat das VW-Zeichen nicht vorne an der Haube und solche Sachen wusste man denn. Aber die vor 60 Modelle, die sind leider auch damals an mir vorbeigezogen. Heute wird man vieles anders machen, aber damals war das so.
Ja, ich fand's immer so lustig, weil dieses Dickholm und Dünnholm und so, das hat sich damals echt keiner Gedanken drüber gemacht. Nee. Das war irgendwie so, ja.
Heutzutage sehe ich das sofort, wenn die Leute da irgendwie sagen, mein Auto ist voll original, und da ist schon echt Streit entstanden.
Ja.
Ich sage, ich will das nicht schlecht reden, das Auto, aber das ist in der Sache nicht original. Und die glauben mir einfach nicht. Die glauben mir nicht. Und ich sage, ich weiß das hundertprozentig. Aber auf so Oldtimer-Treffen, das eine oder andere ist richtig sauer auf mich denn.
Du hast dann geschrieben, dass du 1990 dein erstes eigenes Treffen, also du hast das veranstaltet oder in Freiburg an der Elbe, mal.
Na, das war wirklich, also wir haben so, Käferklicke wurde immer größer, wurde nachher in Dithmarschen, nach Dithmarschen rein, kamen die Leute, man hat sich in Itzehoe in so einer Gastwirtschaft getroffen, und dann habe ich irgendwann gesagt, ach, lass uns mal ein eigenes Treffen machen, wir fahren doch auch woanders hin, das kriegen wir auch hin. Und dann habe ich mehreren Leuten gesagt, Mensch, sag doch mal Bescheid, wenn du jemanden weißt, der auch Käfer fährt, der kann ja mal kommen an dem und dem Wochenende nach Itzehoe auf die Malzmüllerwiesen. Das ist ein großes Gelände bei uns, ein großer Parkplatz. Ja, und dann kam das Datum, ich kam da an und ich denke, was ist denn hier schon los? Wieso stehen hier so viele Autos rum? Und dann, ja, da hat der Kumpel aus Pinneberg, hat der Flyer gemacht, irgendwie 500 Stück und hat die in komplett Hamburg verteilt. Und ich komme auf diese Malzmüller Wiesen und da war schon, ich wollte eigentlich der Erste sein, oder standen schon irgendwie 100 Autos gefühlt. Und alle irgendwann dann so, hier ist ja gar nichts los, hier passiert ja gar nichts. Und alle, ja, das da hier, das ist Arne, der hat das organisiert. Und ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Arne, keine Pokale gehabt, kein Musikprogramm, nee,
gar nichts. Nichts. Wir wollten uns nur treffen. Und die Pinneberger, die Hamburger, die da wirklich auch eine Anreise hatten von 100 Kilometer oder sowas, die waren etwas sauer, glaube ich. Ja, das war ein bisschen schlecht gelaufen, das Ganze.
Schön.
Und dann bist du, der Käfer hat dir dann irgendwie nicht mehr gelangt. Und du bist auf Wohnwagensuche gegangen.
Genau, wir sind dann wirklich echt mehrere Treffen angefahren nachher. Was soll ich, Freiburg an der Elbe, was wir schon hatten, war ein schönes Treffen von uns in der Nähe. War sehr familiär gehalten. Ich glaube, da habe ich Helge bestimmt auch das erste Mal kennengelernt.
Ja.
Man überlegt immer, wo das war.
Ja.
Carsten Kapell ist so ein typischer Typ aus der ersten Reihe, mit seinem Kopfband allen Leuten bekannt.
Genau.
Und also in Bielefeld, dann wurde es schon ein bisschen größer, das Ganze mit dem Käfer. Und dann irgendwann da ja Zelt schlafen in so einer Dackelgarage, das ist echt nicht mehr zeitgemäß. Mit meiner meisten Freundin und dann, ja, suchen wir uns mal einen Iriba. Aber der kam irgendwie alles anders.
Und wie kam es dann?
Ja, das war dann auch wieder Achim, der sagte, Mensch, ich habe gehört, hier bei uns im Dorf, da verkauft der Elektro-Heini, verkauft seinen alten T1-Bus. Der soll weg. Das war 89, meiner Meinung nach. Und
90 hast du gemeint.
89, 90 ja. Irgendwie, ja. Und dann, wie gesagt, man denkt immer, das war noch länger her. Und und dann war es zwischen den Tagen, das war irgendwie Weihnachtsfeier. Und dann sage ich, ich fahre da mal hin, ich frage den mal ab. Und der sagt, ja, nee, das soll weg, der Käfer, der Bulli. Und ob der nun Schiebetür oder Klapptüren. Damals hatte ich auch gar keine Idee, dass es da überhaupt Unterschiede gab.
Ja.
Was für ein Baujahr, 67, der letzte. Das habe ich erst nachher alles rausgefunden, was für Besonderheiten das sind. Ja, und dann habe ich dann eben den Bulli für 800 D-Mark damals gekauft mit Kupplung kaputt und Auspuff kaputt. Das waren so die beiden. Ich musste, glaube ich, gar nichts schweißen. Das waren so die einzigen Reparaturen, die hätten durchgeführt werden mussten.
Wahnsinn. Hast du damals schon T1-Bus gesagt? Nee, ne?
Nee, weiß ich gar nicht. Nee. Nein, das weiß ich gar nicht. Die Teile habe ich übrigens bei Schmidt-Lorenz damals gekauft. Da bin ich extra nach Hamburg gefahren.
Ja.
Eine Kupplung, das war ja dann auch, wenn man bedenkt, das ist ja eine 200er Kupplung, eine Membranfederkupplung, keine Membranfederkupplung, eine 200er mit ungeführten Ausrücklager. Genau. Jetzt weiß man, was es für Spezialitäten gab.
Damals noch nicht so, ne?
Damals nicht, nee. Da wundert man sich, dass man die Schwungscheibe nicht auf die Kurbel mit draufkriegt oder sowas.
Ja. Aber da war ich noch nicht bei Schmiedo. Zu den Jahren war ich noch nicht da.
Ja.
Und dann bist du mit dem Bus aufs Maikäfertreffen gefahren.
Ja.
Ja. Ja. Was denn da passiert?
Ja, wir haben das Auto eben schnell, ich habe das, wie gesagt, im Dezember gekauft, irgendwie dann im Februar fertig gemacht mit März und dann kam der 1. Mai und wir hatten damals schon so einen Käferteilehandel, sag ich mal so, dass wir mehrere Sachen immer hatten und da komm, das passt doch alles super auf dem Bulli rauf. Der hat den großen Dachgepäckträger und das packen wir komplett voll, das Auto. Und dann fahren wir mal runter nach Hannover mit der Kiste. Und so richtig als Heidi-Träger passt ja auch alles schön. Aber der war noch nicht zugelassen, das war mein Problem. Aber damals hat man das nicht so eng gesehen. Dann hat man die Kennzeichen von dem Käfer abgebaut und hat die dann angebaut.
Alter.
Und dann ist man doch mit TT81 damals mit dem Kennzeichen, wie ich dann das erste Mal auf dem Maikäfer-Treffen gewesen. In 92 war das, glaube ich.
Ist ja schon verjährt, Gott sei Dank.
Genau, da kann mich keinen Firmen mehr verhaftbar machen.
Und damals auf dem Maikäfer-Treffen war Käfertreffen, ne? Da waren gar keine Busse, ne? Oder ganz wenig Busse nur, ne?
Ganz wenig,
ganz wenige. Hast du damals schon den Bus da gesehen? Hast du dich auch da schon inspirieren lassen, oder?
Nein. Also der Bus war eigentlich eine Übergangslösung für mich. Ja. Ich dachte, ach, weißt du, suchst du weiter nach diesem, ich habe zu der Zeit gerade mein Ovali-Faltdach gebaut und den baue ich weiter. Da mache ich jetzt weiter an dem ganzen Wagen und in der Zeit fährst du einfach unten. Den Bus, das ist eben praktisch, aber fahren wollte ich den eigentlich nicht. Das war nicht mein Traum. Oder so eine Blechkiste und Man wollte ja ein schnelles Auto haben und nicht so einen langsamen, so einen alten Bulli, der da, weil ich nur 105 fährt oder sowas. Ne?
Ja. Mann, oh Mann, ey.
Deswegen habe ich auch gar nicht nach anderen Bullis geguckt oder nach anderen Bussen damals, weil das war mir eigentlich mehr oder weniger egal.
Ich erinnere mich immer nur an den Bus damals von Thomas Kelm, der war da mit dem, Thomas Kelms Bus war damals gelb und hatte diesen Rodshop Schriftzug auf der Seite gehabt. Und das war auch, das war 90er, 91 war das irgendwie, das war so der erste Bus, den ich überhaupt mal gesehen habe, glaube ich.
Ja, also die Autos
also da waren schon so ein paar, wenn du denkst, oh, der hat vorne einen Ölkühler, so einen grauen, kann ich mir hier erinnern. Wenn man jetzt auf die alten Fotos so durchguckt, dann denke ich, guck mal, da hast du damals auch schon VW-Bus fotografiert. Ich war damals, auch als er noch rot war, das war wirklich ein Jahr war nur rot oder so, anderthalb Jahre, waren wir auch in auf so einem Bulli-Treffen, also von der Bulli-Kartei, fand direkt in Wolfsburg statt oder in Hannover, damals, ja. Und da hat man ja auch andere, aber da sind ja mehr die Originalfahrer, da hat man ja, ne? Nicht inspiriert, irgendwas anderes zu machen.
Bus war zu der Zeit einfach nicht cool. Also wie du gesagt hast, jeder wollte was Schnelles haben. Also Typ 3, Karmann, Käfer natürlich. Aber so ein Bus war, also dass du überhaupt von der Wohnwagensuche auf den Bus gekommen bist und schon damals drüber nachgedacht hast, oh, so ein Zeltpennen ist mir irgendwie zu mühselig. Da warst du ja schon also echt weit vorne, weil so weit haben ja viele erst 10 Jahre später gedacht.
Ja. Im Nachhinein habe ich auch schon so gedacht, das wäre schön gewesen, was ich mit 18 gleich so einen Bulli zu haben. Und weil damals Disc-Jockey, dann hätte man schön nach der Disco im Bulli schlafen können mit irgendwelchen, ist ja auch egal. Und das war ein Käfer immer sehr ungemütlich, das Ganze.
Aber was hat dich dann dazu bewegt, den Bus zu machen? Also zu lackieren, Was war der Beweggrund?
Also ich war noch voll dabei, meinen Ovali-Falter zu machen und was kam denn dazu? Achso, mein Bus kriegt den Motorschaden. Ich weiß gar nicht, was da der Kohlenfresser auf dem dritten wahrscheinlich, einfach nur um was zu sagen. Und es muss ein anderer Motor rein. Und irgendwie machte ganz viele Motoren, aber irgendwie keinen, den man so wichtig einbauen konnte. Und dann dachte ich, Mensch, weißt du was? Ich habe hier einen Typ 4 W-Motor liegen. Den habe ich schon so ein bisschen umgebaut mit einem CSP stehendem Käfergebläse damals. Das also mit so einem GFK-Kasten.
Ja, ja.
Mit so einem Zentrallichtmaschinenfuß war das irgendwie. Und dann dachte ich mir, dann baust du dir eben sowas darauf, denn fährst du den Typ 4. Hatte schon irgendwie 36er Solas vom Del Ortos, vom Alpha mir besorgt. Die waren da drauf. Also günstig von günstig eben so.
Ja.
Die Wärmetauscher gekürzt, wie man das so mal gehört hatte irgendwie. Und dann dachte ich, dann kann der Motor auch in den Bus rein. Und dann wurde er da reingebaut. Und da sollte dann langsam zum Lackierer. Aber das ist dann auch so eine Preisfrage, wo ich mir dachte, das ist alles doof. Aber dann hatten wir einen Todesfall in der Familie. Also mein Vater ist gestorben und ich habe in Flensburg ein Haus geerbt. Zu dem Zeitpunkt mit ein bisschen Geld dabei. Nicht so Unmengen, aber man hat natürlich einen Bus, der da lackierfertig steht mit dem Motor drin. Damals schon, da habe ich dann zum ersten Mal diese Albatross Adjusters eingeschwatzt, also tiefer gelegt, hinten noch Vorgelege, 5,5er Spencer's drauf rundherum. Und dann dachte ich, ach, mach das einfach. Früher hat man gemacht und gesagt, das geht schon irgendwie durch den TÜV. Heutzutage würde ich sagen, alter Falter, wenn man nicht mehr weiß, ob das Ding durch den TÜV geht, würde ich manche Umbauten nicht mehr anfangen. Das wird ja schwieriger. Unglaublich, ja. Und und dann musste der Bus eben schnell fertig, auch für den Umzug eben, der da eben von der Zoo nach Flensburg anstand. Da musste ein bisschen zwischengefahren werden, das sollte ich an einem Wochenende, sondern eben nach und Schritt für Schritt laufen. Und dann konnte ich das Auto zum Lackierer geben und suchte mir eine Farbe aus und dann wurde er lackiert.
Und wie, du sagst es einfach so. Also Lackierung, Farbe auswählen ist so ziemlich die härteste Entscheidung überhaupt. Und du sagst so, da suchte ich mir eine Farbe aus. Wie bist du denn auf Gelb gekommen?
Ja, so war das auch nicht. Das stimmt natürlich. Also Mint war damals meine Lieblingsfarbe. Da sollte eigentlich Mint werden.
Ja, Mint war voll angesagt.
Ja, Mint oder Magenta.
Ja, Magenta. Mint war eigentlich schon, das sollte der Käfer eigentlich auch werden. Und dann Mint mit Weiß. Aber zwei Farben war dann auch wieder eine Preisfrage. Und ich bin irgendwie, stehe ich voll auf Chrom. Das ist irgendwie, das blinzelt und blinkelt, das ist voll meins. Und da ist Mint nicht die passende Farbe für. Und da habe ich den dicken Farbkatalog mit nach Hause bekommen vom Lackierer. Oder ich habe, glaube ich, 4 Farbkataloge mitbekommen. Und dann sagt er, such dir eine Farbe übers Wochenende aus, sag mir am Montag Bescheid. Und dann habe ich da gesessen und habe da hin und her. Und irgendwann bin ich über das Gelb gestolpert. Und dann dachte ich, Gelb ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und dann habe ich so ein bisschen, ich glaube, VW-Szene gab es damals schon.
Ja.
Scene. Und die VW-Szene gab es damals schon. Und und dann habe ich irgendwie, weiß gar nicht, doch, ich habe, glaube ich, einen gelben Bus, einen Bericht über ein französisches Treffen, da stand ein gelber Samba auf dem Hügel und ich dachte, Mensch, da ist der Fuchsfelgen drauf und da war genau das gleiche Gelb. Ich sagte, machst du den erst gelb? Soll eine helle Farbe sein, damit, weil sie auf den großen Flächen, da sieht man die Beulen mehr auf dem dunklen Lack, hat mir der Lackierer gesagt, also deswegen hell, gelb passt, chrom passt, schwarz passt. Dann nehme ich gelb. Dass so ein zufälliger Porsche-Farbton war, habe ich vorher gar nicht mitbekommen. Also ich habe nicht genau danach gesucht, dass es Speedgelb wird, aber ist es geworden.
Ja, und damit begann alles, ne? Der gelbe Bus aus Flensburg, das, ja. Dann wurde das Auto bekannt irgendwie, ne?
Damals noch mit Itzehoer-Kennzeichen sogar.
Ja, stimmt, ja.
Ohne TÜV bin ich auch irgendwie ein Jahr rumgefahren mit TÜV 4 und die Verlierung und alles.
Wie bist du denn zu den Sprintstars gekommen? Also das... Damals wusste ja niemand, dass die Sprintstars heißen. Wir haben alle noch Lemmerts-Felgen gesagt, wenn wir sie kannten, weil Lemmerts die
Felgen. Buggy-Felgen waren das.
Oder Buggy-Felgen, genau. Weil Lemmerts diese Felgen ja produziert hat und dann in die USA verkauft hat an MP und dort hießen eben Sprintstars. Aber das waren ja sehr unbeliebte Felgen. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. 5x205er Lochkreis. Wollte ja keiner. Jeder wollte mehr Leistung, brauchte dafür Scheibenbremsen, hat umgebaut auf 4x130 Lochkreis. Wie bist du bei den Felgen hängen geblieben? Woher hattest du die? Wie kam es dazu?
Wie gesagt, wir hatten damals wirklich das wurde nachher immer größer, LA2-Parts nannte sich der Laden. Das war Gebrauchteile von VW. Wir haben aber ganze VW-Händler damals aufgekauft in den frühen 90ern. Haben die Autohäuser alle zugemacht und dann haben wir wirklich im großen Stil Teile verkauft. Gibt es auch noch Fotos, wie wir in Gesacht stehen mit dem Everbus noch rot. Und irgendwie war damals ein paar 5,5er ET6 ist das, glaube ich, waren dabei.
Ja.
Aha.
Und einen zweiten Satz habe ich dann auf dem Oldtimer-Treffen noch gefunden. Ich denke, Mutsch, das ist doch der zweite Satz dazu. Und dann habe ich so geteilt. Ich weiß, glaube ich, für 100 Mark insgesamt hatte ich den 4 Lemmerts-Felgen.
Ja, die kosteten gar nichts damals, ne? Weiß ich nicht.
Und wie hieß euer Laden? LA2?
LA2 Parts, ja. Wir waren 3 Leute, Lutz, Arne und mein anderer Kumpel ist auch Arne. Das waren dann 2 Arnes, deswegen hießen wir LA2 Parts.
Das hörst du zum ersten Mal, das wusste ich überhaupt nicht. Das ist ja geil.
Das hörst du zum ersten Mal. Das habt ihr so nebenher, neben eurem normalen Job gemacht.
Ja, genau. Ich war Karosserieschlosser bei VW mittlerweile.
Ja. Geil.
Witzig. Gefahren, echt.
Und Lutz macht das gar nicht mehr dabei, aber Christoph ist, seine Söhne sind mittlerweile auch so alt wie Daniel ungefähr und die sind auch völlig infiziert. Die fahren tiefer gelegte T2, Golfs und alles mögliche, heiße Käfer, also sind auch voll dabei.
Cool.
Bohnen hier von Wacken.
Und dann ging es nach Flensburg und dann gab es auch so eine Kooperation mit der Firma Nordland Käfer?
Ja, man kam hier hoch und hat, ich glaube, auch in der VW-Szene gelesen, dass jetzt muss man sich ja immer beherrschen, dass man das auch so sagt.
Nein, jeder kann VW-Szene sagen.
Wir haben ja eine VW-Szene gesagt.
Genau. Ihr habt mir erst die Augen geöffnet.
Und, das ist sogar VW-Szene eigentlich, aber na gut.
Ah, okay, das ist mir zu kompliziert.
Ist auch mal gut hier, ja.
Ja, gesehen, dass es eben in Flensburg so einen Käferladen gab und wieder hingefahren.
Ja.
Dirk Hansen war gleich sympathisch und da hat man eben noch weitere Leute hier oben getroffen, die so, er fand meinen Bus total toll. Er fing damals in irgendein 50er Jahre Pickup, ein Ami, auch in Gelb und da haben wir uns so kennengelernt und dann kommt man auch an andere Leute auf einmal ran. Über VW findet man schnell neue Freunde.
Ja, klar. Ja, Dirk Hansen, richtig. Und erinnere ich mich auch noch gut. Ja.
Ich habe dann dein Auto das erste Mal 1993 beim VW Euro in Barlow gesehen, im niederländischen Barlow. Habe ich auch noch ein Foto gemacht.
Aha.
Weil das Auto mich wirklich, also es war einer der ersten coolen Busse, den ich gesehen hatte. Ich hatte Thomas Kelms Rodshop-Bus bis dahin nicht gesehen. Der war ja auch nirgends gefeatured oder sowas.
Der war auch nicht tief zum Beispiel, der war nur mal hoch und so.
Ja, aber der wäre mir trotzdem aufgefallen, glaube ich. Mhm. Aber das in Barlow, das hat mich schon geflasht, dein Auto, muss ich sagen.
Ja, das war echt, 93 oder sowas war es, glaube ich.
Ja,
ne?
Genau. Ja.
VW Euro, wieder runter mit der Clique, viele Itzehoer noch, die Flensburger waren noch gar nicht dabei, weil die das mal so weit fahren, aber mit Itzehoern haben wir echt weite Reisen gemacht oder verhältnismäßig weite Reisen. Und und ich weiß noch, der stand auf so einem, war irgend so ein Platz an der Rennstrecke, ich denke, ach, stell dich mal mitten rein, ich hatte eine Anlage drin, da war früher ja auch noch was ganz Dolles, hat irgendwie ganz laut, ich glaube Dr. Alban mit was weiß ich, irgend so ein Rugger-Duck-Mix. Und den voll, der hatte einen 38er Subwoofer hinten drin, voll laut. Und um das ganze Auto, das stand ganz allein auf dieser Rasenfläche. Ich hab da leider kein Foto von gemacht, aber eine Menschentraube um das Auto. Eigentlich wollte ich es nur fotografieren, aber ich kam gar nicht mehr an mein Auto ran. Das sieht aber, also ich fand selber auch, finde ich immer noch, der ist wirklich hübsch, der Wagen. Ich kann das leider nicht anders sagen.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und dann hast du tatsächlich deine eigene Firma gegründet, den Busshop gegründet.
Genau, bei Nordland Käfer habe ich den Kumpel, oder er war damals der Mann hinterm Tresen, der Theoretiker, haben wir ihn immer genannt. Der hatte aber viele Kontakte zu, was weiß ich, bei Helge kennt die auch, die Wisi in Hamburg war damals so ein Großhändler mit dem, und da konnten wir dann einkaufen, selbst als ganz kleiner Laden, wo der wirklich wenig zu tun hatte.
Wilhelm Sieverts ist das, die gibt's nach wie vor. Und
Wilhelm Sieverts, genau.
Ist eine ganz alt eingesessene Firma in Hamburg.
Wahlmann, ja, oder wie ist er noch? Genau, und dann, was gab's da noch irgendwie in Bremerhaven, da hinten gab's auch noch so einen Großhändler, oder die Originalteile über CSP. Man lernte dann auch irgendwie Leute kennen wie den Führer, Bernd Führer aus Nimbrecht.
Ja, Bernd Führer aus Nimbrecht. Das war jemand, den kannte ich damals, meiner Schmidt-Lohns-Zeit ja auch sehr gut, mit denen wir sehr viel auch zusammengearbeitet. Und Bernhard Führer, war einer der ersten, der überhaupt sich mit Bussen beschäftigt hat. Der war totaler Busfan und der hat immer Busse gemacht. Das war ganz, ganz witzig irgendwie. Mhm. Wie gesagt, das war eigentlich damals noch gar kein Thema, so richtig Bus, aber er hat das gemacht damals, ja.
Nee, ich weiß auch gar nicht, wie ich an ihn rangekommen bin, ob er mich mal angerufen hat. Auf jeden Fall, der ist wirklich nach Brasilien rüber und hatte irgendwie Kontakte und konnte direkt beim VW-Werk in Brasilien, was war eher so kommunistisch da, so wie er das erklärte. Also man konnte nicht einfach hingehen und sagen, was kostet das, ich will das kaufen, sondern
Das war hochkorrupt, anders lief das anders ab. Ja, das
genau.
War so. Aber er hat sich in Brasilien halt rübergeholt und war damit der Erste, der sowas gemacht hat. Und ganz genau.
Genau, da gab es die Bodenhilfen oder sowas, konnte man BI kaufen und zum ersten Mal Scheibenbremsen für einen T1 Buntbolzen und solche Sachen. Die hat er damals alle, weißt du was eigentlich, was das gibt? Habe ich damals sogar 2-3 Sätze gekauft bei ihm, ja. Und dann lernte man eben andere Leute kennen. Ich hatte einen Busshop auf Kleber, so hieß unser Laden, hatte ich hinten auf dem Buddy drauf. Und dann, als er in der VW-Szene von Helmut Horn damals gemacht worden ist, Karlsruhe-Brauxel, kamen die Leute an und haben wirklich mit der Lupe gesessen und haben hinten die Telefonnummer abgeschrieben, die ich hier in Flensburg hatte. Und der Telefon stand nicht still, kann man ja nicht sagen, aber waren echt viele Anrufe. Die Leute wollten irgendwas kaufen bei mir und Teile haben. Aber ich habe das nur so nebenbei gemacht. Ich hatte mein Hobby, ich hatte eigentlich gar nicht so eine Zeit für so einen Kram. Ich wusste gar nicht, was ich mir dann geleiert hatte. Ich war das eigentlich nur von selber günstig an Teile ranzukommen. Naja.
Hast du das mal, darf ich das nur so fragen, hast du das mal bereut, dass du das nie weiter ausgebaut hast irgendwie? Weil die große Bulli-Zeit kam dann ja, ne? Das ging dann
genau.
Los einmal, ne?
Wie sehe was, Walter Jelinek oder sowas gezaubert hat aus dem ganzen Bulli-Kram, das ist schon, das hätte ich auch alles machen können, sag ich mal so. Aber wie gesagt, Karosserie-Schlosser und die Leute, die Kontakte hatte ich und wir hatten die Ideen, unser Theoretiker Michael Molge hatte wirklich tolle Ideen, wie man Scheibenbremsen baut und hatte auch irgendwelche Beziehungen. Aber im Nachhinein hat man auch ein Privatleben und bin eigentlich ganz froh, dass ich das denn so gewählt habe und das einen anderen Weg gegangen bin.
Du bist jetzt aber schon übers VW-Forum in Castrop-Rauxel so hinweggesprungen. Da gibt's doch auch noch eine schöne Geschichte dazu.
Wie Helmut Horn?
Ja, und dass euch der Eintritt irgendwie ein bisschen zu teuer war und
ich habe ziemlich viel im Vorgespräch schon dagelassen.
Ja, du hast Geschichten dagelassen. Das wissen manche vielleicht, manche wissen es nicht. 2019 hatte ich schon mal die Idee zu einem Podcast und hatte da schon 5-6 Folgen aufgenommen, unter anderem eben auch Arne. Und dann kam die Pandemie, wie wir alle wissen, und niemand wollte mehr mich in seinem Wohnzimmer sitzen haben. Und natürlich habe ich mir den Podcast nochmal angehört. bevor wir jetzt heute den Podcast haben. Und deswegen erinnere ich mich noch so gut daran. Erzähl mal, Arne. Ihr wart schon ein bisschen Sparbrötchen.
Ja, es war einfach teuer. Auch ich weiß gar nicht, was das damals kosten sollte. 45 Mark für so ein Wochenende.
30 Mark wahrscheinlich.
Ja, also es war
statt 5 oder so.
Genau. Also wir sind mit der Clique wieder mit der zu hohen Clique da runtergefahren. Und dann, das war alles zu teuer. Castrop Rauxel, VW Forum, genau. Und dann sind wir ein bisschen rumgefahren, ob man nicht irgendwie anders parken konnte. Und dann eben zu Fuß aufs Gelände rauf. Und da war eine Baustelle mit einem Bauzaun drumherum. Und irgendwie, ich glaube, ich kam auf die Idee, wir könnten ja mal gucken, ob wir die Bauzaunbeiseite raushaben konnten. Das ging wirklich gut. Und wir sind mit allen, also waren nicht viele Autos, 5, 6 Autos waren wir, sind auf diese Baustelle gefahren, die direkt an das Gelände, man hätte also auf der anderen Seite den Bauzaun aufmachen können und rausfahren sozusagen auf das Gelände. Und da haben wir uns dann hingestellt. Und dann stand der Bus ja wie in einem Käfig, in gelb leuchtend hinter diesem Bauzaun. Und irgendwann kam jemand bei mir an und sagte, Mensch, ich würde gerne das Auto fotografieren. Ich sage, ach doch, mach doch hier durch den Zaun, kannst du doch machen. Nie so richtig. Ich komme von der VW-Szene und bin Helmut Horn. Helmut Horn sagte mir damals noch nicht so richtig was. Im Nachhinein weiß man ja, was der alles schon im Vorwege mit VW-Sachen zu tun hatte. Naja, und dann sind wir davon losgefahren, von Castrop Rauxel auf irgend so ein Gelände von der Uni, glaube ich, war das irgendwie über den ganzen Fußgängerweg und haben dann da eine schöne Fotosession gehabt.
Vor diesem bunten Ring, genau.
Mhm. Ja. 94 dann im Herbst, in der 11/94 ja. Warst du dann in der VW-Szene. Und das war so, da, also das Heft habe ich mir gekauft. Du warst ja klein auf dem Cover irgendwie drauf.
Ja.
Und da habe ich gedacht, cool, endlich kann ich mal was über diesen Bus lesen, den ich irgendwie ein Jahr vorher bei VW Euro in Barlow gesehen hatte. Und ich würde sagen, ab da, also spätestens ab da kannte dich auch jeder im Süden, weil dein Bus einfach herausstach. Also es gab nicht viele gemachte Busse, die irgendwie Coolness-Faktor hatten und deiner hatte das definitiv.
Ja. Ich weiß auch nicht, wo anders lag, aber es war wirklich so, ja.
Aber das war ja noch eigentlich bevor so die Umbauzeit so richtig begann. Du hast ja dann 95, hast du ja dann erstmal richtig losgelegt.
Ja. Ja, erst damals habe ich ihn bei Udo Spiegler in Siegen ACS habe ich die Tieferlegung, den Motor und die Felgen eintragen lassen. Ich weiß nicht, der Typ früher war immer gegen alles, aber der Udo hat ihn einfach im Grund und Boden gesappelt und dann wurde das alles eingetragen.
Das war schon der 2 Liter oder?
Nee, das war noch der 1,7er damals, ja.
Mit vorgelegen.
Mit vorgelegen, ja. Wo alle sagten immer, da gab es schon diese, ich weiß gar nicht, wie die darauf kamen, aber dass die Vorgelege eben leer laufen, wenn das eben höher ist als das Getriebe, habe ich nie das Problem gehabt. Also meine Vorgelege haben die ganze Zeit gehalten.
Und wie war das mit der Übersetzung? Wie schnell konntest du denn? Konntest du ja mit dem Bus nicht fahren, oder?
Der Motor dreht ja, so ein Serien-W dreht genau bis 6000. Das konnte man eben im vierten Gang fahren.
Ich höre die Vorlege kreischen. Ne?
Ja, mit 155 oder was das damals, ich weiß gar nicht, wie schnell der war. Beim Gas geben dieses komische Gefühl, dass er hinten hochkommt mit diesem Vorgelegen. Das ist nicht so toll. Ich habe ihn von innen ja eigentlich auch nie richtig hübsch gemacht. Ich wollte ihn immer mal ausbauen, aber da jetzt beim Sattler irgendwie 2000 Mark zulassen oder sowas, so ein Geld hatte ich noch nicht über. Also erstmal nur von außen hübsch, aber von innen finde ich nicht so.
Du hast ganz lange keinen Himmel gehabt, das weiß ich noch. Du bist ewig ohne Himmel rumgefahren.
Ja, ich glaube, ich habe immer noch keinen drin. Noch nicht so richtig, nee. Ja, nicht irgend so eine Folie jetzt von innen angeklebt, sondern Schaumstoff gelocht.
So, aber du hast dann 95 hast du auf 2 Liter umgerüstet und auf Schräglenker.
Genau. Irgendwann war das mit dem Vorgelegenen auch mal hinüber und dann war ich auf dem Schrottplatz hier bei uns in Flensburg. Da lag so ein geiles Auto, ein 68er T2. Mit dem Unfallschaden, ein Holländer war das, ein Westfalia, der hatte hier oben scheinbar im LKW in die Seite reingefahren oder sowas und der war rostfrei, das Auto, und der lag da auf der Seite und ich konnte so richtig schön vorstehen und mir das alles so angucken, wie das unter dem Auto aussieht. Ich denke, wenn man die Schräglenkeraufnahmen rausflext und die wurden das beim Schweiß, müsste das doch alles hinhauen. Ja, gesagt, getan, dann habe ich mir so einen T2 ausgeguckt, hab den mit dem Unfallschaden genommen, der genau auf der Hinterachse auch den Unfallschaden hatte. Und hab dann die Teile genommen, hab die dann bei mir reingeschweißt und stelle fest, dass das Rad schon ziemlich schief drin stand im Radkasten hinten. Der wäre mindestens einfach 79 oder 78, die kriegte man ja früher damals für eine Kiste Bier geschenkt oder sowas.
Ja.
Und da habe ich die dann ausgeschlachtet und da kam dann das zutage, dann wurde man langsam auch so firm, dass da so Sachen sind, dass der Radstand da länger ist und die Schwerter sind länger und man kann das mit dem anderen nicht tauschen. Ja. Und auch bei der Vorderachse, was geht, was nicht geht, da gibt es ja nur Mythen und Sagen damals bei den T1, T2.
Ja.
Kaum einer wusste was richtig, aber genau. Man konnte dann, ich konnte ein bisschen mitmachen, da mich viele T2s ausgeschlachtet damals und gut, dann kam der Typ 4, 2 Liter, ich habe irgendwie in Mannheim auf der Veterama bin ich an einem Porsche geblieben, ich glaube für 250 Mark, das war damals auch viel Geld. Das habe ich dann rauf, denn mit Willibald-Gebläsesystem, dass man das raufsetzen konnte. Und dann habe ich den 2 Liter eben aufgebaut mit Willibald und Porsche-Gebläse. Und hinten Käferschräglenkergetriebe rein. Weiß gar nicht, wo ich damals schon gleich mit dem AT-Getriebe gestartet bin. Und dann T2-Schräglenker, was dann auch gleich mit folgte, dass ich vorne auf Scheibenbremse umsetzen konnte. 512er Lochkreis vom T2 und hinten eben die komplette T2-Bremse auch. Womit die Fähigen natürlich wieder eine andere wurden. Das waren dann damals MP5 Spokes in vollpoliert, irgendwie aus England bestellt, ohne TÜV, ohne alles.
Das heißt, du hast vorne auf 68er T2A-Achse umgerüstet.
Genau.
Ja.
Achtung, okay. Nur die frühe 68er T2A-Achse passt. Danach sind da leider Änderungen drin, dass das nicht so einfach geht. Aber die kann man dann mit nachfolgenden Aus- und Teilen aufbauen, ja.
Okay. Wieder was gelernt.
Das ist dann wieder Baukastensystem.
Ja.
Ist viele Baukasten, aber ein paar Sachen muss man einfach beachten. Helge weiß das.
Ja, ja. Aber ich fand auch damals diese 512 Wolfsburgs echt ungewöhnlich, weil die hatte keiner. Du warst der Einzige, den ich kannte, der 512er Wolfsburgs hatte. Die sahen ungewöhnlich aus, weil der Lochkreis, die waren ja vorbereitet für den großen Lochkreis im Grunde genommen, ne? Aber es war dann trotzdem eine kleine Reingebohrt.
Ingebohrt, ja.
Ja, es sah ungewöhnlich aus.
Da muss man auch nochmal sagen, 5x205 ist der alte große VW-Lochkreis. Dann später haben die Käfer und auch Typ 3 und Karmann 4x130 Lochkreis bekommen. Und Busse ab T2B hatten, nee, stimmt gar nicht, ab T2A 71,
genau.
Hatten 5x112er Lochkreis. Und diese MP5 Spokes, die natürlich nicht von MP stammten, sondern American Midland Wheel Supply.
Ja.
Die waren eben vorgesehen für 5x112 Lochkreis, genau.
Genau.
Das war mein erster Kreditkarteneinsatz damals und die wollte immer noch so eine Nummer haben und ich wusste nicht, was die auf Englisch von mir wollte am Telefon. Hin und her, bis wir das Geld übertransferieren konnten,
da war das damit
ich meine blöden Felgen kriege. Ja.
Ja, heute macht man das mal eben so, damals war das ein Abenteuer.
95 ist ja ganz viel passiert, da ist dein Sohn Daniel geboren, den auch viele kennen werden, Daniel Hartmut Steffen. Hat auch einen eigenen YouTube-Kanal.
Der übrigens gar nicht Hartmut heißt, nur so. Ich will das also nicht, dass jemand sagt, wer kann seinen Sohn Hartmut nennen? Ich
hab da nichts. Der heißt gar nicht Hartmut?
Nein, das hat er sich selber angedichtet.
Ach was?
Das ist der Künstlername.
Genau. Das ist ja cool, das wusste ich auch noch nicht.
Also die Geschichte, die ich gehört hatte dazu, war, dass sie in der Schule, da ging das irgendwie so mit Facebook los, dass man nicht sich mit seinem echten Namen anmelden sollte, hat irgendwie so ein Polizist da wohl gesagt. Das sollte sich mal seine Erinnerung, dass Daniel was erzählt hat. Und haben die sich alle so komische Namen, alle irgendwelche altdeutschen Namen gegeben. Und Daniel hat sich Hartmut genannt.
Ja, siehst du mal, hat er clever gemacht, dein Kind.
Und im Nachhinein war Hartmut natürlich irgendeine coole Namensgebung.
Ja. Das war, aber 95 war ja auch das Jahr, wo du deine Busdoc-Internetseite, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Du meintest ja, du hättest dann nur so ein paar Unterseiten, aber ich erinnere mich an so eine Sache, dass da Infos waren, wie man auf Schräglenker umbaut und da waren viele Infos für Busleute.
Ja, das war aber nicht auf meiner Seite leider.
Okay.
Ich habe einen Kumpel, der macht der Internetseiten, der war irgendwie so ein Computerfreund aus Kiel und der hat mir irgendwann mal, hier, guck doch mal, das sind das. Bis ich geschnallt habe, dass es überhaupt meine Internetseite war, die er sich da mal eben kurz zusammengebastelt hatte, die bestand nur aus 2 Seiten oder sowas. Nee, diese Geschichten mit dem Tieferlegen, das ist die How Low Can You Go-Seite. Die ist von Kai Wiedmann über den German Aircool Blog irgendwie entstand gegangen. Die hatte mit mir nichts zu tun, leider.
Diese German Aircool?
Wir haben diese Liste gemacht. Also es war eine Word-Datei wo ich Fotos gemacht habe, weil die immer wieder fragten, dies und das und das. Und dann haben wir Fotos gemacht. Ich habe eine Word-Datei müßig zusammen, zu Hause zusammengestellt, mit Fotos eingefügt und all sowas. Und das Ding wurde dann nachher hochgeladen und das war dann die erste Fibel für Leute, die ihre Busse tiefer legen wollten oder sowas.
Ja, und da hast du ja dir diesen Bus-Doc war ja dann so dein Spitzname, oder ist es ja auch heute noch. Ja. Dann kam ein Feature in der VW WOP. Das hat Martin Henze fotografiert und geschrieben. Das war 2000. Und dann ist es ja aber weitergegangen in Sachen Getriebe. Wieso hast du getriebemäßig aufgerüstet? Sagen wir mal so, was hast du eingebaut?
Also viele Leute kennen mich nicht nur, dass ich einen gelben Bus fahre, sondern dass ich auch gerne die Räder qualmen lasse. Also irgendwie kenne ich nur die digitale Gasposition, ganz oder gar nicht. Und mit Kopf in der Kupplung. Und das klappt eine ganze Zeit lang gut, aber irgendwann gehen leider die Käfergetriebe, machen das nicht immer voll mit. Ich weiß gar nicht, wie viele ADAC-Rückstellfunktionen ich hatte und Getriebe ich kaputt gefahren habe. Und dann gab es hier oben in Flensburg jemanden, der hatte ein Kummelt hat, 911er-Getriebe in seinem Käfer drin und er brauchte dringend Geld. Und das Käfergetriebe war zu verkaufen und auch sein gemachte Zylinderköpfe von Arndorp. Und zufällig hatte ich gerade Geld in dem Moment und dann passte das, ja.
Und dann hast du 901-Getriebe eingebaut.
Genau, ein Porsche 901. Ein umgebautes 914er-Getriebe, ob mit 911er-Schaltglocke. 914 und 911 ist in dem Fall das gleiche Gehäuse, das die Hauptbestandteile. Nur die das Schaltgestänge und diese ganze, das ist anders als 914. Ne?
Tellerrad auf die andere Seite setzen?
Genau, das war bei dem Getriebe alles schon gemacht, aber okay. Er hat das Auto, das Getriebe nie gefahren. Er hat sich das bauen lassen hier in Flensburg bei FFG. Das ist so ein Motor, die bauen auch Getriebe für Panzer und all so ein Kram und die haben das Getriebe irgendwie nach seinen Vorstellungen gebaut. Und das war dann die erste Probefahrt, war auch dementsprechend spaßig, denn da das Tellerrad ja auf der anderen Seite sitzt und die andere Richtung dreht und die haben wirklich bei diesen beiden Getrieben die Entlüftung des Getriebes an verschiedenen Positionen sitzen. Jetzt weiß man das.
Okay.
Der schleudert das Öl komplett über diese Entlüftung aus dem Getriebe raus. Also wie so ein Förderrad, wie so eine Pumpe, wenn man ein 914er Getriebe mit Originalentlüftung hat.
Ja.
Die erste Probefahrt, da war das ganze Getriebeöl rausgedrückt, ja.
Oh nee. Ja, klar.
Das muss man, glaube ich, auch wieder so eine Sache, muss man erklären. Also im 914, Porsche, VW Porsche 914, das ist ein Mittelmotorsportwagen, da sitzt das Getriebe hinter dem Motor. Und wenn man das Getriebe jetzt, also das hat die Getriebeglocke nach vorne, also in Fahrtrichtung vorne gerichtet. Wenn man das Getriebe jetzt nimmt und in einen VW-Bus oder einen Käfer einbaut, dann ist die Getriebeglocke nach hinten gerichtet. Das heißt, man muss das Tellerrad auf die andere Seite setzen, weil sonst hat man eben vier Rückwärtsgänge und einen Vorwärtsgang. Aber nicht nur fünf. Das ist ja das Problem, wie du gerade beschrieben hast, Arne.
Ja, fünf, nicht vier.
Stimmt, fünf, ja. Genau.
Doch, das war einfach der Zucht im Porsche. Ich hätte, wenn man Typ 4 Motor drin hat, dann hat man ja eigentlich auch eben einen 914er Motor und da passt natürlich auch das 914er oder das 901 Getriebe ran. Eigentlich nur Plug and Play. Ging wesentlich leichter, als ich am Anfang gedacht habe.
Und da oben in, also für mich ist so die Itzehoer Clique, das ist für mich immer so ein, also das, ich habe es ja jetzt mitgekriegt, ihr wart ja am Anfang eine Käfer-Clique, aber für mich seid ihr so eine Bus-Clique gewesen. Und die hat die sich dann so weiterentwickelt, also German Air Cult war ja dann auch noch irgendwie, wie war denn das alles so miteinander verwoben da?
Ich habe im Vorwege auch viel überlegt, mir fällt das nicht mehr so ganz ein, wie das alles geklappt hat, das Ganze. Aber irgendwann kam mir mal auf so ein Forum. Ich keine Ahnung, wie das Internetzeiten ging los. Damals gab es eben Foren. Ich glaube, die Bild-Zeitung hatte damals gesagt, jeder darf bei uns auf unserem Server ein eigenes Forum machen. Es gab dann Mini und Opel und Golf und wir hatten eben unser German Air Cooled Forum, was die Wiedmänner da aus Niedersachsen gemacht haben. Und da haben wir uns eben getroffen. Das wurden gefühlt von Tag zu Tag kam einer dazu, der irgendwie auch gerade dabei war, sich einen tollen Bulli aufzubauen. Und jeder hatte seinen Nickname, wie das früher hieß. Und dann gab es eben, da gab es der Blumentransporter und der Eiermann und der Rana, der mittlerweile einen großen Käferladen hat, der war damals auch ganz am Anfang bei uns da nur bei und hat damals nur Käfer umgebaut oder seinen Bulli umgebaut. und wollte tiefer hören, so mit Turbo Jochen aus Heilbronn, der dann schon einen Turbomotor in so ein T1 baut und all solche Geschichten.
Ja.
Wurde immer größer, aber viel Norddeutschland, sag ich mal so, Niedersachsen, Schleswig-Holstein war so Hauptbestandteil, 80%, aber es kam immer auf welche von weiter weg. Emsland kam viel dazu, nachher ein paar Holländer sogar.
Ja, ist eine Riesengruppe geworden nachher, ne? Genau. Ja.
Genau.
Die Busbrigade.
Das waren, und dann ging das ja, und dann wurde das ja, da wurden, also ihr und den Buddyfahrern haben jedenfalls keine Geheimnisse gehabt. Manchmal kennt man das so, ach nee, du willst bei dir, was weiß ich, ein VR6 in deinen Golf einbauen, dann guck mal, wie du das machst. Damals, aber ich habe das einfach alles, nee, musst du aufpassen, du musst die Achse nehmen oder du musst den Achsschenkel nehmen und du kannst nicht, was weiß ich, 63 zu 64, das sind unterschiedliche Buntbolzen und man hat seine Geheimnisse, also ich habe keine Geheimnisse gehabt, ich habe immer gleich alles ausprosaunt, dass jeder das machen konnte, was ich auch gemacht habe. Ich musste nicht der Alleinige sein, der einen tiefen Bus fährt. Und somit sind da viele dazugekommen, habe viele Achsen umgebaut, die Achse umbauen, das ist mir doch zu kompliziert, wie du es erklärt hast. Ja, Albatross Adjusters bei CSP, nachher von JKM, Jan Kreier, die ganzen Versteller mal gekauft. Ich weiß gar nicht, ich habe 50 Achsen umgebaut in meinem ganzen Leben oder sowas. Gibt bestimmt Leute, die mittlerweile mehr haben, aber damals waren das wirklich die Vorderachsen waren von mir und die Hinterachsen waren von Michael Richter.
Ja, genau.
Schräglenker.
Dann hast du Bus-Schräglenker drin gehabt und du hast aber 2005 auf Käferschräglenker umgerüstet.
Genau. Mein Traum war ja immer Porsche-Felgen fahren und mit Adapterscheiben und all so ein Kram, das ist alles, ja, wird alles so breit nachher und doch schwierig und der Weg ist einfach Käferschräglenker und da kann man eben mit den neuen 44er Schräglenkern auf Porsche-Bremse kommen.
Okay.
Vorne Trommelbremsachsschenkel mit Adapterscheiben, wo die Sattel-Adapterplatten, um die Sattel zu halten.
Mhm.
Michael Richter war da so ein Vorreiter, der wusste genau, wie er die Radnamen vorne bearbeiten konnte, dass die auf die Original-Achsschenkel passt. Und daraufhin war das eben schnell, also an einem Wochenende umgebaut auf Käfersteglenker mit Porsche-Bremsen und Fuchsfelgen, die ich für ganz schmales mal bekommen habe.
Gut, damals ging das noch vor 20 Jahren, da hatten wir Fuchsfelgen noch für schmales.
Ja, war ich in Brookstedt auf dem Oldtimer-Treffen, da kam so ein Typ an und sagte, Mensch, ich habe noch ein paar Felgen bei mir zu Hause liegen. Die hat der Bus da hinten auch drauf. Und dann zeigt er auf den Bus von Sven Peters, damals der Graue, der hatte Fuchsbänke drauf. Ich sag, der Graue da, ja, diese, die habe ich mal irgendwann auf dem Schrottplatz vom 944, kurz bevor er in die Presse ging, abgebaut ist. Kannst bei mir haben für, ich weiß nicht, 200-300 Mark oder sowas. Nee, Euro war das ja schon, aber.
Ja.
Und so kam ich um meinen ersten Satz Fuchsfäden.
Wahnsinn, Wahnsinn, echt. Undenkbar heute.
Na, ich habe immer Glück gehabt, wenn das damit geht. Also, wenn man so das Gutachten von meinem gelben Bus jetzt sieht und was für Werte dann, wenn man da jetzt die Preise nimmt, die man so hört oder bei eBay aufgerufen werden und was ich für die ganzen Sachen bezahlt habe, macht man gar nicht glauben, wie wenig der eigentlich gekostet hat, im Gegensatz, was da jetzt drin ist.
Ja, das war eine ganz andere Zeit, stimmt schon.
Die höchste Ausbaustufe Typ 4 war 2 Liter oder hattest du noch mehr drin?
Okay. Nee, 2 Liter mit, was man alles so machen konnte, Schärfe, Nockenwelle, hab die mal in Hannover gekauft, da sagte, ich weiß gar nicht, war auch ein berühmter Tuner irgendwie, ne, 336er, das war mir zu hart, wollte ich nicht fahren mit, was weiß ich, mit dem hohen Ventilhub. Na, das ist genau das Richtige für mich, das nehme ich denn.
Das nehme ich.
Kaum fahrbar, das Ganze. CSP-Getriebe hatte ich AT mit, da war es mit, ja genau, mit einem langen vierten Gang, aber das ging gar nicht. Der dritte war dann irgendwie bis, weiß gar nicht, für 180 hoch oder mit dem vierten überhaupt einen Anschluss findet. Aber den ging er aber auf über 200.
Wie viel Leistung hattest du da drin, so? Weißt du das?
Ich weiß, ich war nie auf einer Rolle, aber weiß ich, 150 oder sowas tippe ich mal so, 150, 160. Viel mehr wird das nicht gewesen sein.
Und wie kam es dann dazu, dass du dann 2 Zylinder mehr ins Heck bekommen hast?
Ja, das ist eben den, man hat diesen 911er Getriebe da drin und dann kann man ja auch mal nach einem 6-Zylinder gucken. Also es ging darum, den Typ 4 aufzubohren oder sowas, auf 2,4, 2,7 oder sowas. Oder, ja, auch bei eBay ganz viel geguckt damals. Und bin dann irgendwann in Hamburg denn bei eBay mit, richtig ersteigern, habe ich dann irgendwie für 1.700 Euro, glaube ich, einen Motor ersteigert, einen 2,7er mit so ein bisschen Geschichte dazu. Ziemlich komplett, kein Auspuff, keine Wärmetauscher, keine Zündung, aber sonst war der ziemlich komplett ein Einspritzer. Und bin in Hamburg gefahren und bin dann, ich glaube, irgendwie in so eine Autostadt reingefahren in Hamburg. Und dann macht er das Tor auf und da stehen da so viele 911er rum und andere machen Gelände 911er und da ist er wieder. Erik Brandenburg hat das Getriebe verkauft. Er hat den Motor verkauft damals zusammen mit Eckstein, ja. Wer weiß, wo der Motor herkam. Aber das lassen wir mal so in den Raum gestellt.
Du hast gesagt, das war ein aufgebohrter 2.4er auf 2.7? Ja. Oder? Okay.
Genau, die hatten 2.4er Gehäuse. Die haben ja keine Motornummer. Man muss ja wirklich anhand der Motornummer, kann man das im Internet, also das lässt sich ganz schwer schlüsseln, was für ein Motor ist. Steht nicht drauf und drauf und keine Kennbuchstaben oder sowas. Also war ein 2.4er, der auf 2.7 aufgebohrt war. Genau.
Und hattest du da irgendwelche Hilfen beim Einbauen? Also wie hast du ja alles selber konstruiert?
Genau. Hat bei dem Getriebe auch ganz gut gepasst, bei dem 901 Getriebe. Dachte ich, ich hatte bei meinem Schräglenkerumbau war das ja schon so, dass ich den Träger rausgetrennt hatte. Der passte bei den T2 Schräglenkern. So ein T1 hat da unter so ein Quer, so ein Hilfsrahmen unter dem Motorgetriebe, damit das aufgehalten wird. Und das habe ich komplett bei mir rausgeflext damals, damit ich meine T2 Schräglenker fahren konnte. Die gehen einfach viel zu weit rein. Ja. Und dann habe ich einen Ersatzrahmen gebaut dafür, dass ich den Motor aufnehmen kann. Okay. Und muss ich den Rahmen nur woanders jetzt hinsetzen, um den Sechszylinder aufzunehmen.
Aber der passt doch so gerade eben rein, ne? Also von der Länge schon alleine, ne? Der passt gerade hin zum Abschlussblech, ne? So ganz gerade eben, ne?
Nee, passt nicht.
Passt nicht? Okay. Nee.
Zu dem Zeitpunkt habe ich auch eben mit Walter Jelinek öfter Kontakt aufgenommen, weil der sowas ja schon gemacht hatte und sagte, ein Gespräch, sag ich zu ihm, du bist eine Inspiration hier, Sechszylinder Einbahnseite. Weißt du eigentlich, ich habe dich damals in Giesthacht fahren sehen mit dem VW-Bus. Du bist meine Inspiration, weil seitdem du das Ding fährst, wollte ich unbedingt solche Autos fahren. So kann das Leben spielen auf einmal, ne?
Ja, das muss man vielleicht auch mal erzählen. Das war eben halt wirklich so ein riesen Busboom mit einmal, ne?
Ja.
Und wir können es mal erzählen. Der Walter Jelinek, seine Firma heißt Backbox. Und der hat dann tatsächlich mal umfirmiert oder eben halt auch eine Abteilung gemacht, die ist dann eben halt Busbox, ne? Gute Freunde von mir aus England, der Paul Madhurst damals, hatte eine Firma, die hieß Type 3 Detectives, also die Typ 3 Detektive. Die haben den ganz schön umfirmiert in Type 2 Detectives, weil die mit einem auch nur noch VW-Busse gemacht haben, ne?
Ja.
Also VW-Bus war ein riesen Ding mit einmal.
Also ich glaube auch wirklich, dass mein Bus wirklich viele Leute, so wie Georg das schon gesagt hat, inspiriert hat, dazu sowas zu bauen. Also bei uns in der Clique waren viele, die das, nachher kamen ja immer mehr auch bessere Busse, muss ich sagen. Also ich wüsste nicht, ob ich ihn wieder so bauen würde. Wahrscheinlich schon, aber ohne Vorahnung würde ich ihn jetzt anders bauen, sag ich mal so.
Hast du ja nie, das hast du doch gemacht. Du hast dann noch mehr Busse nachher gebaut, aber ja.
Ja.
Aber du bist dann gelb immer treu geblieben, du hast noch andere Autos nachher noch gebaut, oder ja. Ja, und dann ging es ihm richtig nach vorne, ne? Sechszylindermotor und richtig Leistung nochmal, ne?
Genau.
Du hast ja dir diesen Motor gekauft, der ja aber nicht ganz komplett war.
Genau.
Woher hast du denn, du musstest ja dann die restlichen Teile irgendwie zusammenbekommen.
Genau so.
Da bist du ja nicht zu Porsche gegangen, hast gesagt, hier, ich mach mal die Geldbörse auf.
Boah, das ist ganz teuer, ja. Also ich habe dann festgestellt, dass jedes Bauteil, was man für 0,11er kauft, mindestens 500 Euro kostet oder sowas. Das war wirklich eine AKZ-Box 500 Euro, ein Wärmetauscher 500 Euro, ein Auspuff 500 Euro. Einspritzanlage wollte ich eigentlich auch nicht fahren, wollte eigentlich auf Vergaser. Dann habe ich mir, was gibt's denn da, nicht nur Weber, sondern Zenit-Vergaser gibt das, glaube ich, noch. Die kriegt man eher mal für einen günstigen. Habe ich dann über eBay gekauft. Dann hatte ich schon so halb zusammen die Teile irgendwo nach und nach zusammengestottert. Und dann kam eine ganz coole Geschichte, weil ich immer noch oft nach der Schwungscheibe suchte, damit man braucht eine spezielle Schwungscheibe, eine ganz frühe, damit man eben diesen 2.4, 2.7er an das 901-Getriebe kommt. Der hat nämlich noch die richtig alte Kupplung, wie man das kennt, mitgedrückt, so wie ein Käfer das hat. Und da braucht man eben eine spezielle Schwungscheibe zu. Und dann habe ich in irgendeinem Forum, uralter 914er Forum, habe ich jemanden gefunden in der Nähe von Köln. Der sagte, wir haben dann telefoniert, sagt er, weißt du, ich habe alles, was du haben willst. Ich bin früher auch Typ 4 gefahren, ich weiß, was man da braucht. Ich sag dir jetzt, was du alles brauchst. Du brauchst einen Weber-Vergaser, du brauchst Köpfe mit großen Ventilen, du brauchst hochverdichtete Kolbenzylinder, du brauchst Nockenwellen von E-Modell, du brauchst hydraulische Kettenspanner und das Schwungrad habe ich sonst auch noch. Alles zusammen kannst du von mir haben.
Perfekt.
Und ich sage, aber das ist ja viel zu teuer, das Ganze. Und da hat er mir ein unmoralisches Angebot gemacht. Da kriegt man nicht mal einen Vergaser heutzutage für. Und die Teile waren alle fast neu, er hatte das in seinem Auto eingebaut, im 914er hatte er so ein 2,7er Sechszylinder drin, hat er mir erzählt, und hatte einen Kurbelwellenschaden mit Pleuelschaden. Also ich habe das Gehäuse mit Kurbelwelle Pleuel nicht bekommen, aber sonst den kompletten Motor von außen. Und er war auf einer Leistungswolle bei Viktor Günther, habe ich so ein Gutachten, 241 PS. Das war schon eine ganz gute Ansage. Ich dachte, das soll ich haben. Ja, und dann kam ein Riesenzufall dazu. Er hat im Nachbardorf, ich wohne in der Nähe von Flensburg, im Nachbardorf wollte er einen Wohnwagen kaufen. Und dann ist er wirklich mit seinem Charan hochgekommen, die ganzen Teile hinten im Kofferraum, hat mir die gezeigt. Er hat von mir Summe X bekommen, kann ich sagen, 3000 Euro. Und ist mit diesen 3000 Euro ins Nachbardorf gefahren, hat den Wohnwagen gekauft und ist noch wieder nach Hause gefahren. Also besser hätte es nicht laufen können. Wirklich, das besser hätte es nicht laufen können.
Der Motor hat dann aber irgendwie gelitten unter deiner 0 und ja. 1 Gaspedalstellung.
Genau, das hat sich nicht geändert, leider nicht. Ja, ein Problem war, ich wollte jetzt diese Mahle-Kolbenzylinder einbauen, die hochverdichteten vom RS-Modell. Und beim ersten Durchdrehen des Motors stellte ich fest, dass das gar nicht geht, denn die Kolben gingen nicht weit genug, konnten nicht weit genug eintauchen, denn die hatten den zwar auf 2,7 aufgebohrt, aber nicht tief genug. Und die Kolben sind dann unten immer im Motorblock angeschlagen. Und dann guckte ich mir die Kolben, die da vorher drin waren, an. Da haben sie wirklich die Hemden unten abgeschnitten, damit die eben weiter eintauchen konnten. Also mussten erstmal diese komischen Kolben wieder rein, damit ich überhaupt fahren konnte. Und der lief auch wirklich gut mit einer Zeit lang. Nach Bad Camberg gefahren, das war meine erste lange Tour. Zwischendurch auch noch Hannover und solche Geschichten, aber Bad Camberg habe ich nicht mehr nach Hause geschafft, da war leider kaputt. Und dann ging es nochmal los. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube, ich habe den erstmal einen Typ 4 wieder eingebaut oder sowas. Das war die Option, hatte ich den ja weiterhin, konnte die alten Teile wieder einbauen und habe mir dann erstmal ein neues Motorgehäuse geholt. Für 911er, das ist sehr, sehr 911er-lastig, das Ganze. Das ist ein 7R-Gehäuse, das ist das letzte 2,7er-Gehäuse, was man Magnesium trieben kann. Mit großen Ölkanalbohrungen. Ich habe so Fachzeitschriften gekauft oder Fachbücher, wo ich also was nachlesen konnte und habe mir dann richtig guten Motor aufgebaut, würde ich sagen.
Schön.
Sehr preisgünstig auch.
Der ist immer noch drin.
Ja, nach anfänglichen, die haben ja, ich wurde ja immer gehänselt, irgendwie waren die Getriebe kaputt oder Motor war jedes Jahr einmal im Winter raus. Das lag aber jedes Mal irgendwie an diesem blöden Magnesiumgehäuse, weil da ziehen sich die Stehbolzen raus. Das ist echt ätzend. Sie sind 3 Zentimeter drin und trotzdem ziehen die sich aus dem Gehäuse raus.
Krass.
Mittlerweile habe ich eine Lösung gefunden. Da gibt es spezielle Stehbolzen vom Turbo oder von den Nachfolgemodellen. Und mit Stahlgewindeboxen kann man das haltbar machen. Und nun hält das wirklich schon wirklich lange für alle Leute da draußen. Ich habe den Motor, glaube ich, jetzt schon 8 Jahre drin und habe ihn nicht wieder ausgebaut seitdem.
Ja, klingt das sehr preisgünstig, ja auch. Aber du hattest dann irgendwie immer diesen Wunsch auch, dass du deinen Bus nochmal so ganz richtig machen willst. Ne? So eine Showqualität wolltest du es gerne mal haben, ne?
Ja.
Es gab dann einfach mal bessere Busse und du hast dann auch gesagt für dich, ich will auch noch Showqualität haben.
Genau, das war irgendwie, hat man ja gesehen, wenn die anderen ihre Fahrzeuge nehmen und komplett strippen, Sandstrahlen, alles schweißen von unten und oben im Drehgestell lackieren und alles mit Neuteilen zusammen und wie schön so ein Bus ist. Und ich habe meinen wirklich immer nur so eine Rolling Restoration gemacht, immer sowas über den Winter mal so ein bisschen hier was lackiert, vielleicht auch nochmal ganz lackiert, aber nie so richtig restauriert. Ich hatte in frühen Jahren damals um die großen MP-Felgen oder die ET6-Felgen und dazu kriegen T2-Radläufe hinten reingespeist, um mir Platz zu schaffen.
Ja.
Und da waren dann auch so Sachen, wo, da konnte ich nicht mehr drauf gucken nachher. Und dann gab es nochmal eine riesen Restauration, ja. Vor 12 Jahren müsste das ungefähr gewesen sein, hab die gestartet.
Und da kam dann ja auch so eine Geschichte auf, dass du gesagt hast, du restaurierst deinen Bus eben halt, klar, aber auch anders. Du wirst ihn anders lackieren, der wird nicht wieder gelb, ne?
Ja. Wegen dir ist er wieder gelb.
Ja, wegen mir bestimmt nicht, aber es ging echt ein Aufschrei durch die Szene. Ne? Also das ganze Internet hat einem aufgeschrien, Arne will seinen Bus anders lackieren. Und alle haben gesagt, Arne, spinnst du kannst deinen gelben Bus nicht anders lackieren, das geht doch nicht. Und du wolltest irgendwie so Mango oder irgendwas wolltest du machen? Ne?
Taubenblau wäre gerne, hätte ich gerne. Ja. Ich hätte ihn lieber original wieder so, nur einfach ein paar schicke Chromteile drin, tiefer und eben in einem alten Kasten fahren. Taubenblau wäre eine schöne Farbe gewesen.
Ich fand es so witzig, weil es haben wirklich Dutzende von Leuten gesagt, Arne, du kannst das Auto nicht anders lackieren, das geht nicht.
Das war zu Facebook-Zeiten, ging das los. Ja. Das jetzt Auto hier auseinander, ein paar Fotos da hochgepostet und jetzt geht die Farbwahl und der Lackierer hat gesagt, bitte alles nur nicht wieder gelb. Das ist so ein schlechter Lack, wenn das steckt nicht, das ist so ätzend. Sag ich, ja, dann mache ich ihn jetzt wieder Silber, wie so ein Silberfisch, oder ich mache ihn ja taubenblau. Und dann habe ich dann, was haltet ihr denn davon, dass ich ihn anders lackiere? Und ich weiß noch, hey, ich glaube, Helge hat mich selber angerufen, hat gesagt, Arne, dein Auto ist so Kultstatus, das kannst du nicht anders anlackieren, das muss wieder gelb werden.
Ja.
Und das war wirklich die Entscheidung in der Sache, okay, war ja auch schön.
Ja, der Wagen muss so, der Wagen ist so, der Wagen ist Arne, der ist so.
Ja.
Na? Und alle Trends hin und her eben halt, klar, der Trend geht heute immer schon zum originalen Look irgendwie ja mehr, ne? Und dein Auto hat ja auch mehr diesen Custom-Look, aber nee, der gehört auch so, der Wagen. Das muss so sein, finde ich auch.
Ja, deswegen schon seit über 30 Jahren. Die Leute, die das Auto nur einfach sehen, das hieß ja, als ich hier durch Flensburg gefahren bin mit dem Typ 4, mit dem 1.7er Typ 4, der hat einen Porsche-Motor drin, wie man das früher eben gesagt hat. Ja, ist ein Porsche-Motor, aber dass ich ja nicht sage, ja, ich habe jetzt wirklich einen Porsche-Motor. Ja, hast du damals schon gehabt? Nein, ich stehe dahinter. Typ 4 ist für mich kein Porsche-Motor. Ja. Der muss schon 6 Zylinder haben.
Das stimmt.
Oder 356.
Und 2014 war er ja dann tatsächlich auch nochmal in der VW Speed. Also du hast das tatsächlich damals, es gibt ja heute auch noch neuere deutsche VW-Magazine, also die WOP Classic und auch die Luftkühlers-Zeitschrift. Aber von den drei großen damals hast du es in jedes Heft reingeschafft.
Ja. Kiefer Revue hätte ich gerne noch gehabt, aber das sollte nicht sein irgendwie. Ja,
das hatte ich.
Aber wenn man die alle Zeitschriften zu Hause gehabt hat immer, dann war das eben so, oh, das wäre ein Traum, wenn du da noch reinkommen wolltest. Und das war irgendwie die Speed war damals, wir haben von unserer German Air Cool, haben wir uns dann irgendwann mal umfirmiert oder wir wurden irgendwann mal umbenannt in die Busbrigade Nord, New York.
Ja, das war ja eher Zufall. Also mein Freund Dirk Bublis hat, der war in Geesthacht und ich habe gesagt, du kannst uns einen kleinen Artikel für die Zeitschrift machen und ein paar Fotos. Und da hat er mir, ja klar, hat natürlich auch ein bisschen Geld dafür bekommen. Und dann hat er den Artikel geschickt und die Bilder, aber der wusste ja nicht, welche Bilder ich raussuche. Und deswegen hat er keine Bildunterschriften dazu geliefert. Und die habe ich dann selbst schnell getextet. Naja, und da war dein Bus und der von Kai Wiedmann, glaube ich. Ich weiß ja nicht mehr, welche Busse da drauf waren. Und dann habe ich drunter geschrieben, irgendwie Busbrigade aus dem Norden. Und daraus habt ihr dann irgendwie Busbrigade Nord gemacht.
Genau, da hat der Wiedmann da gleich Merchandising getrieben und hat T-Shirts und Aufkleber gedruckt. Und damals haben wir dann eben angefangen, ach, wir müssen uns eigentlich alle mal IRL sehen, The Real Life. Und haben dann irgendwann mal irgendeinen auserkoren in Dithmarschen, den Sören. Und haben da unser erstes Buddy-Brigade-Treffen gemacht. Und das war unglaublich. Die ganzen Leute waren privat noch viel lieber, netter, freundlicher, als man sie überhaupt im Internet kennenlernte. Und das wurde dann irgendwie jedes Jahr zum Saisonabschluss immer Ende September Treffen Busbrigade. Und jeder konnte das für sich veranstalten, wie er wollte. Ob das die Emsländer waren oder beim Rana waren wir oder Sven Peters. Jeder konnte irgendwas machen. Und wir hatten dann eben was sagtest du jetzt gerade, wann der Speed-Artikel war?
Boah, der war 2002 war der schon wohl.
Ja. Da haben, ja, musste irgendwie, wir hatten gerade 10-Jähriges irgendwie. Da haben wir das Treffen oben, da haben wir gesagt, Mensch, hier oben in der Nähe von Flensburg hat einer einen Bauernhof, da machen wir das. Und ich habe das damals ein bisschen übertrieben. Ich habe echt immer Gott und die Welt eingeladen zu den Treffen. Die kamen immer, Mensch, Busbrigade, toll, da wollen wir auch unbedingt mal bei sein. Haben die Ideen eingeladen, die haben ja auch alle Nagel im Kopf da oben, Deck haben die von denen aus Aalborg hier runtergefahren und sowas. Und na, es wurde immer größer, das Treffen, und wir waren echt viele Leute mit Fernsehbeitrag damals und in so einem Speedway-Stadion sind wir rumgefahren, das war wirklich super toll. Und und da ging das dann mit diesem BBN 10 Jahre, oder das war dann Treffen, ich weiß gar nicht, Nummer 12 oder sowas war das damals, was wir da veranstaltet haben. Und da kam Patrick Hille, jetzt weiß ich wieder, worauf ich hinaus wollte, da kam Patrick Hille eben und sagte ihm, oh, ich komme mal lang, ich mache mal Fotos von euren Bussen oder von deinem Bus würde ich gerne machen. Und dann alles klar. War bloß ein mega Stauwochenende, irgendwie war A7-Tunnel und Brücke gesperrt oder irgend sowas und er musste über die Fähre fahren. Also der kam, wir hatten unsere Ausfahrt am Samstag gemacht, waren alle schon auf Party, lange abends um 9 stand Patrick, der auf ihm einmal neben mir und sagte so, oder eine A9 nicht, aber was weiß ich, 7 oder abends, der sollte eigentlich vormittags kommen. Und sagt er so, jetzt möchte ich deine Fotos machen. Ich so, oh, what? Dann sind wir alle nochmal losgefahren und dann in so ein altes Militärgelände rein, wo wir dann eben ein paar Fotos geschossen haben von meinem Bus. Auch wirklich Wahnsinn, was die für ein Equipment haben, wenn er da irgendwie 10 Lichtständer aufbaut und in den auf Blitz stellt, auf einmal die dunkle Nacht in einen Tag in Raum verwandelt. Das war schon Wahnsinn, ja.
Ja, cool. Das war ein verdiente Krönung für deinen Bus, würde ich sagen. Hast du sonst noch irgendwas vor mit dem Auto oder bist du eigentlich happy,
wie er ist? Also, wir haben ein großer Umbau ist ja immer noch so, was kaum einer von diesen Bussen mit 911er Motoren hat, ist, dass ich mittlerweile auf 915er Getriebe umgestiegen bin. Mhm. Weil das 901 Getriebe macht für einen 2 Liter ganz gut sein, aber ein 27er, da kommt das auch an die Grenzen ran. Und ich weiß gar nicht wann, ich glaube, mit dem großen Umbau, jetzt habe ich dann auch auf 915er Getriebe gezogene Sportkupplung von 6 umgebaut, dass die nicht mehr durchreißt, dass man auch, und jetzt geht das, hat einen Sperrdiffschammer drin, auf jeden Fall burnen kann der noch wie eh und je. Line-Lock habe ich irgendwann mal eingebaut, dass ich vorne die Räder blockieren kann und ich kann mich ja, wenn das wirklich passt, kann ich bis in den dritten Gang hoch und die Räder drehen lassen im Stand. Das ist schon cool, für mich jedenfalls.
Arne, du bist 60 geworden, ne?
Ja, aber im Geiste immer noch jung geblieben.
Ja. Ja, das kommt durch die VW, glaube ich. Ja. Die VW sind ja.
Schön, Arne. Das waren wirklich spannende Geschichten.
Ja.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Hat Spaß gemacht.
Das hat viel Spaß gemacht, ja. Vielen Dank.
Und wie immer gibt es natürlich Fotos von Arnes Bus und von allem, worüber wir hier gesprochen haben, auf unserer Facebook-Seite und unserer Instagram-Seite.
Genau, folgt uns bitte dort. In den sozialen Medien, liked uns, schickt uns Kommentare, schickt uns Feedbacks bitte. Was hat euch gefallen hier heute oder was nicht? Schickt uns eure Anregungen, wir freuen uns sehr.
Und immer dran denken, abonnieren, das kostet nichts. Und ihr werdet immer darüber informiert, wenn eine neue Folge kommt. Aber das wisst ihr ja alle 14 Tage. Deswegen sagen wir jetzt auch tschüss, bis in 2 Wochen.
Bis ciao, ciao. Wochen.
Tschüss.
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 Das war Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.